SWR 1, der Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl.
Herzlich willkommen. Wer christliche Gruppen vor allem für antiquierte und verschnarchte Gemeinschaften hält, der sollte in diesen Tagen mal nach Karlsruhe schauen. Über 4000 Christinnen und Christen aus aller Welt kommen da zusammen zur Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen. Der Rat vertritt Kirchen mit rund 580 Millionen Mitgliedern weltweit. Wir haben mal nachgefragt, was Teilnehmerinnen und Teilnehmer von dem Treffen erwarten.
Mein Name ist Josephine und studiere in Halle und ich bin hier, um herauszufinden, wie Ökumene wirklich praktisch funktionieren kann.
Ich bin Pfarrer Mekian Sabiar von der Presbyterianischen Kirche in Kamerun. Ich erwarte, dass nach diesem Treffen die Kirchen in der Welt stärker zusammenwachsen, dass die Beziehungen besser werden, dass es viel mehr Versöhnung gibt in Familien, in der Welt und so weiter.
In the world and so on.
Mein Name ist Marie Valakiano aus Finnland. Ich hoffe, dass wir auf diesem Treffen viel über die Klimakrise sprechen, über die Klimagerechtigkeit und Gerechtigkeit für indigene Menschen, weil ich das Gefühl habe, es gibt keine Klimagerechtigkeit ohne Gerechtigkeit für indigene Gemeinschaften.
Weil ich aus Syrien komme, hoffe ich, dass dieses Treffen eine sehr wichtige Plattform sein wird, um unsere Bedürfnisse, unsere Schmerzen auszudrücken, damit all diese Kriege, all diese Krisen aufhören. Weil es ein schönes Leben zu leben gibt und uns all diese politischen Mächte daran hindern, dieses Leben zu leben, das wir suchen.
Die Welt zu Gast in Karlsruhe, zumindest die christliche. Rund 4000 Mitglieder protestantischer und orthodoxer Kirchen treffen sich bei der Vollversammlung des Weltkirchenrats, die zum ersten Mal in Deutschland stattfindet, und zwar in Karlsruhe. Eins der drängenden Themen ist auch da der Krieg in der Ukraine. Sowohl russische als auch ukrainische Kirchenmenschen sind mit vor Ort. Das ist keine einfache Situation. Meine Kollegin Nela Fichtner hat die Diskussion zum Thema für uns verfolgt.
Die riesige Halle ist fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Europapräsident des Weltkirchenrats, Anders Weyrouth, bittet den ersten ukrainischen Gast auf die Bühne zu kommen, Erzbischof Jevstrati von Tschernihiw und Nischin.
Please, Archbishop Jevstrati, the lectern is yours.
In den letzten sechs Monaten wurden tausende Zivilisten getötet. Russland fährt damit fort, wie seit Jahrhunderten, alle Mittel und koloniale Rhetorik zu nutzen, um uns zu vernichten. Aber wir kämpfen erfolgreich für unsere Freiheit und unsere unabhängige Zukunft. Die Wahrheit ist auf der Seite der ukrainischen Menschen. Und wo Wahrheit ist, ist Gott. Und wo Gott ist, ist der Sieg.
Truth, there is God, and where there is victory.
Erzbischof Jevstrati und seine orthodoxe Kirche der Ukraine, die sich 2018 vom Moskauer Patriarchat abgespalten hat, sind noch keine Mitglieder des Weltkirchenrats. Doch dessen Generalsekretär Ioan Zauka war erst kürzlich in die Ukraine gereist, um Kirchenmitglieder zur Teilnahme zu überreden. So auch die 23-jährige ukrainische Journalistin Ivanka Ilina. Sie ist Mitglied der ukrainischen orthodoxen Kirche, die sich erst im Frühjahr vom russisch-orthodoxen Patriarchat gelöst hat.
Seit sechs Monaten kämpfen wir nun schon mutig gegen militärische Angriffe der Russischen Föderation. Und deshalb bitten wir Ukrainer nicht nur um Unterstützung und Hilfe, sondern wir hoffen auf das Verständnis der Menschen in aller Welt. Und wir müssen angehört werden. Der Krieg ist noch nicht vorbei.
Die 20 Delegierten der russisch-orthodoxen Kirche sind beim Ukraine-Plenum nur als Zuhörer zugelassen. Denn die russischen Delegationsmitglieder sehen die Ursachen des Krieges nicht in der Aggression ihrer Regierung, sondern im Nationalismus der Ukraine. Vachtang Kipschitsa ist stellvertretender Kommunikationsdirektor der russisch-orthodoxen Kirche. Er weist jegliche Kritik am Verhalten seines Patriarchen Kyrill zurück, auch wenn es um dessen Segnung russischer Waffen geht.
Waffen zu segnen ist eine europäische Tradition seit dem Mittelalter. Unsere Kirche, wie alle europäischen Kirchen, segnet das Militär in ihrem Dienst. Dabei geht es um spirituelle Begleitung, nicht um geheiligte Waffen.
about sacred weapons.
Vachtan Kipschitsa lässt offen, ob die russische Delegation bereit ist, bei der Vollversammlung mit den Teilnehmenden aus der Ukraine zu sprechen. Von den Veranstaltern ist dafür bislang nichts geplant. Doch Ivanka Ilina gibt nicht auf.
Wir hoffen, dass Treffen mit der russischen Delegation organisiert werden und dass ein Mediator dabei sein wird, weil es viele Dinge gibt, die wir einander sagen müssen.
Karlsruhe ist der Mittelpunkt der christlichen Welt, zumindest für eine Woche. In Baden tagt zurzeit die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen mit tausenden Teilnehmern aus aller Welt. Meine Kollegin Leonore Kratz hat die Diskussion und Veranstaltung verfolgt und steht jetzt in Karlsruhe, wenn Leute aus Südamerika, aus Afrika, Europa, Asien, buchstäblich aus der ganzen Welt zusammenkommen, stelle ich mir das ziemlich bunt vor. Ist es so?
Auf jeden Fall. Also ich muss vielleicht ehrlicherweise sagen, dass jetzt heute auf dem Kongressgelände nicht so viel los ist, weil nämlich die meisten der Teilnehmer und Gäste auf Exkursionen gefahren sind. Das ist ganz süß. Da fahren gerade Bus für Bus ab nach Speyer und ins Elsass und so weiter. Die machen heute Ausflüge und lernen die Region kennen. Aber die letzten Tage war total voll auf dem Gelände und ganz viele Teilnehmer tragen traditionelle bunte Gewänder oder religiöse Gewänder, so schwarze Umhänge und Kopfbedeckungen. Manche sind auch einfach ultra schick angezogen mit Anzug und frisch geputzten Lederschuhen. Also das ist schon was fürs Auge auf jeden Fall. Und ich meine, so ein Kongressgebäude, das ist ja schon immer ein bisschen nüchtern. Aber das Gelände selber, wo ich jetzt auch bin, das sieht so ein bisschen aus wie ein Festival, weißt du? Also da stehen überall weiße Zelte herum und es gibt auch so eine Essensausgabe, wo man sich dann in die Schlange stellt und was aufs Tablett bekommt und so. Und jetzt eben die Busse, die auf Exkursionen fahren, hat was von Schule.
Gibt es denn Themen, die für dich klar im Fokus stehen?
Auf jeden Fall würde ich sagen, die Klimakatastrophe ist eines der ganz großen Themen hier in den ganzen Podien und Veranstaltungen. Und was hier jetzt auch sehr beeindruckend ist, ist, dass viele Menschen, die einfach betroffen sind, mal zu Wort kommen. Also vor allem viele indigene Menschen auch. Ein junger Mann aus Trinidad Tobago hat neulich gesprochen vor ein paar Tagen und hat gesagt, wissen Sie, waren Sie schon mal bei uns? Wir leben in einem Paradies und dieses Paradies droht jetzt gerade unterzugehen. Oder es war auch eine Vertreterin der Sami da, die leben ja vor allem in Finnland und Schweden. Und die hat auch eindrücklich erzählt, wir sind Zeugen des Klimawandels in der allerersten Reihe. Wir bekommen das alles mit. Und da eben einfach mal Menschen zu treffen aus der ganzen Welt, die wirklich betroffen sind, das ist sehr eindrücklich.
Der Ökumenische Rat wurde vor der Veranstaltung kritisiert wegen angeblich antisemitischer Äußerungen. Welche Rolle spielt das in Karlsruhe? Was sagen die Verantwortlichen dazu?
Also man muss dazu sagen, da geht es ja um die Situation der palästinensischen Christinnen und Christen und um die Menschenrechtsverletzungen, die da in den Siedlungen begangen werden. Und das ist tatsächlich ein Thema hier auf der Vollversammlung. Es ist aber auch, muss man sagen, nur ein Thema von sehr, sehr vielen. Ja, es ist jetzt nicht das Hauptthema. Und der Generalsekretär Johann Sauge hat auch in seiner Eröffnungsrede direkt darauf reagiert und hat eigentlich sehr deutliche Worte gefunden. Er sagte, dass er und auch der Weltkirchenrat diese Vollversammlung Antisemitismus in allen Formen nicht nur ablehnen, sondern auch verurteilen, dass es aber auch gleichzeitig möglich sein muss, die Besatzungspolitik Israels zu kritisieren und dass dies nicht mit Antisemitismus gleichzusetzen sei.
Was würdest du denn sagen, lohnt es sich, nach Karlsruhe zu kommen, heute zum Beispiel am Sonntag, um eine Veranstaltung zu besuchen, oder ist das alles eher intern?
Also was ich nicht empfehlen kann, ist, sich jetzt irgendwie ein Tagesticket zu kaufen, weil das ist auch ziemlich teuer, das kostet mehr als 60 Euro, und da in das Gelände zu gehen, weil das ist schon sehr intern. Aber in der ganzen Stadt gibt es halt jetzt auch Veranstaltungen im Rahmen der Vollversammlung, und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe mal vorhin noch mal ein Programm gespickelt, und da auf dem Marktplatz gibt es den ganzen Tag Konzerte, Gospel, deutsch-japanische Musik, klang auch spannend, und heute Abend gibt es auch noch mal ein Konzert, dann gibt es außer dem jetzt auch Gottesdienste überall, zum Beispiel mit der badischen Landesbischöfin Heike Springhardt. Nachher predigt auch noch der ehemalige Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford Strohm. Also ich würde sagen, wenn man hier in der Region wohnt, dann lohnt sich das schon, bei dem guten Wetter mal ein bisschen vorbeizuschauen. Ist auch alles umsonst.
In Karlsruhe tagt noch bis Donnerstag die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen. Eindrücke waren das von meiner Kollegin Leonore Kratz live aus Karlsruhe. Zumindest in meiner Erinnerung haben die Bilder sich festgesetzt. vermummte Männer auf dem Balkon des Olympiadorfs in München bei den Olympischen Spielen 1972. Damals töteten palästinensische Terroristen 11 israelische Olympiateilnehmer. Ein Polizist starb bei der misslungenen Befreiungsaktion. Hinterbliebene hatten eine Teilnahme an der Gedenkfeier für die Opfer morgen, 50 Jahre danach, von einer Einigung über Entschädigungszahlungen abhängig gemacht und drohten, die Gedenkfeier zu boykottieren. Jetzt hat man sich doch auf eine Entschädigung geeinigt. Unser Israel-Korrespondent Tim Aßmann kommentiert.
Der ganz große Eklat, er wurde vermieden. Dass am 5. September in Deutschland der Opfer des Münchner Olympia-Anschlags gedacht wird und die Familien der ermordeten israelischen Sportler aus Protest mehrheitlich fernbleiben, dieses Szenario haben die Bundesregierung, der Freistaat Bayern und die Stadt München nun also abgewendet, indem sie dem Vernehmen nach rund 28 Millionen Euro Entschädigung für die Opferangehörigen zusagten. Den Familien war bewusst, welche Bedeutung die Gedenkveranstaltung für die deutsche Seite hat und sie, die Opferangehörigen, nutzten diese Machtposition im Streit um Entschädigungszahlungen aus. Ja, dass das Gedenken an die Opfer mit finanziellen Zielen verbunden wird, darf man irritierend finden. Die Vorgehensweise ist auch in Israel nicht unumstritten. Aber hatten die Familien eine andere Wahl? Das Versagen der deutschen Sicherheitsbehörden und damit die Mitverantwortung für den blutigen Ausgang der Geiselnahme sind unstrittig. Die bisher von deutscher Seite gezahlten Summen waren angesichts von 11 betroffenen Familien allerdings lächerlich niedrig und wurden auch immer als Unterstützungszahlungen deklariert. Das Wort Entschädigung wurde stets vermieden. Dabei war es doch so angebracht. Seit Jahrzehnten fordern die Opferangehörigen mehr Geld und damit verbunden auch das offizielle Eingeständnis der deutschen Mitverantwortung am blutigen Fiasko von Fürstenfeldbruck. Die Forderung war der Bundesregierung bekannt und dass die Angehörigen den 50. Jahrestag des Anschlags nutzen würden, um Druck zu machen, ihre Teilnahme zum Druckmittel werden würde, war absehbar. Dennoch gelang es den Verantwortlichen in Berlin und München nicht, den Streit lange vor der Gedenkveranstaltung einvernehmlich zu lösen. Die Sache musste offenbar erst eskalieren. Auch wenn die Opferangehörigen nun zur Gedenkveranstaltung kommen werden, ist trotzdem Schaden entstanden. Viele Deutsche können die Entschädigungsforderungen nicht nachvollziehen, auch weil sie zu wenig wissen über die Fehler der deutschen Sicherheitsbehörden beim Olympia-Anschlag und über die tiefen Wunden, die bei den Opferangehörigen in 5 Jahrzehnten entstanden sind. In Internet-Kommentarspalten ist nachzulesen, wie der Entschädigungsstreit schlimmsten antisemitischen Klischees Nahrung gibt. Das alles hätte vermieden werden können und müssen, denn die sogenannte Anerkennungsleistung für die Angehörigen der Opfer der Geiselnahme von München ist vor allem angemessen und überfällig.
Die Einigung auf Entschädigungszahlungen an die Hinterbliebenen des Olympia-Attentats 1972 kommentierte Tim Aßmann. Esoteriker, Reichsbürger und stramme Neonazis, das ist eine schräge Mischung von Menschen, die vor allem in der ostdeutschen Provinz an einer rechtsextremen Alltagskultur bauen. Ihre Ideologie besteht aus einer Mischung von Öko-Gartenbau, Langröcken und Sonnenwend feiern. Und sie wirken wie nette Nachbarn, die die aussterbenden Landschaften beleben. Die Kirchen schauen aber sehr kritisch auf die Entwicklung. Lydia Jacobi und Susanne Babila.
Das ist, glaube ich, die schlimmste Kreuzung überhaupt für alle VerkehrsteilnehmerInnen.
Annalena Schmidt fährt durch den dichten Dresdner Stadtverkehr. Sie arbeitet als Bildungsreferentin bei der Diakonie Sachsen und berät Kirchgemeinden. Zum Beispiel, wenn militante Rechte zuwandern.
Dann fällt auf, dass die Person in ihrem Onlineshop T-Shirts anbietet, auf der ein Schaf abgebildet ist, was ein Gewehr in der Hand hält mit der Überschrift »Schafst du noch oder schützt du schon?« Wo man dann sich mal weiterklickt und dann auf das VK-Profil kommt, das soziale Medium, was gerne von Reichsbürgern, Rechten und anderen genutzt wird.
Wie völkische Esoteriker, Mitglieder der Anastasia-Bewegung oder Neo-Atamanen. Unterschiedliche Gruppen, die doch eines eint. Sie besiedeln ausgefegte Landschaften, wo sie abseits von staatlichen Strukturen ihre Weltanschauung leben können. Siedlungsschwerpunkte finden sich bundesweit, nicht nur in Ostdeutschland. Auch in Hessen oder Niedersachsen, daneben zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg oder Sachsen.
Wenn da Bahnhofsfest ist, wenn da der Biergarten auf ist, dann sitzen die da auch. Und dann kriegt man auch das nicht immer sofort mit, sondern nur so an Nebengesprächen. Wenn das Kind dann etwa fragt, warum es denn hier keine deutsche Limonade gibt.
Erzählt Sven Petri. Der gebürtige Westfale ist seit 2 Jahren Superintendent des evangelischen Kirchenbezirks Leisnig-Oschatz in Ostsachsen. Zuerst seien ihm die Siedler bei den Corona-Protesten im Frühjahr 2021 aufgefallen. Mit ihrer altertümlichen Kleidung, den genagelten Schuhen, den langen Zöpfen. Vor allem eine Initiative macht derzeit auf sich aufmerksam. Zusammenrücken in Mitteldeutschland.
Ja, wir haben eine Internetplattform gestartet und werben dort dafür. Man könne doch nach Mitteldeutschland noch ziehen, aus diesen Multikulti-Höllen im Westen, weil es hier noch mehr oder weniger komplett weiße Landstriche gäbe, wo man noch in Ruhe und in Frieden als Deutscher Deutsch leben könne.
Die Kirchgemeinde in Leisnig hat bis heute wenig Berührungspunkte mit den völkischen Siedlern. In anderen Regionen sieht es schon anders aus. Da heißt es manchmal, die Siedler würden wenigstens wieder Leben in den Ort bringen oder den verfallenen Gasthof sanieren. Teilweise schließen sich die Einwohner betroffener Gemeinden aber auch zusammen. Im Harz zum Beispiel, um auf die gefährliche Ideologie der Siedler hinzuweisen. Denn der Frieden sei trügerisch. Und sicher nicht von Dauer, sagt Superintendent Petri.
Diese Ideologie ist mit dem Christentum schlicht nicht vereinbar. Schon die Tatsache, dass wir glauben, dass jeder Mensch von Gott gewollt und gleich geschaffen ist, wird dort ja schlicht bestritten.
Um den Nachwuchs steht's nicht so gut im Kloster Maria Laach in der Vulkaneifel bei Andernach. Nur noch etwa 30 Mönche leben dort und deshalb mussten die Benediktinermönche auch kreativ die Zukunft der Klosterbetriebe gestalten, die für den Unterhalt der Gemeinschaft sorgen. Denn das Kloster bekommt keine direkten Mittel aus Kirchensteuern und ist deshalb auf die Einkünfte aus den Betrieben angewiesen. Zum Beispiel die der Landwirtschaft und der Fischerei. Unser SWR1-Reporter Michael Lang hat beide Betriebe besucht.
Früh am Morgen fährt der Klosterfischer auf den Laacher See hinaus. Ansgar Heenkamp hat die Fischereirechte vor rund 15 Jahren vom Kloster gepachtet. Er fängt hier vor allem Felchen. Den forellenähnlichen Fisch hatten die Mönche des Benediktinerklosters vor langer Zeit im Laacher See ausgesetzt. Ansgar Heenkamp freut sich täglich über den Fang und die gute Zusammenarbeit mit den Mönchen.
Es sind faire, gute Geschäftspartner, die natürlich wissen, was sie wollen. Ich weiß, was ich will. Wir kommen da eigentlich seit 15 Jahren jetzt ganz gut zusammen. Und wenn das auch noch die nächsten 20 Jahre tun, so lange läuft nur mein Fachvertrag.
Biobauer Michael Ullenbruch klettert in das Freilaufgehege der Schweine in Maria Laach. Den alten Schweinestall des Klosters hat er nach biologischen Richtlinien umgebaut.
Guck mal hier, was ich mitgebracht habe. Guck hier. Hier Rabauken, Raffelbande hier, ne?
Eine andere Landwirtschaft kann sich Michael Ullenbruch in Maria Laach nicht vorstellen.
Alleine durch die Schöpfung passt, sage ich mal, Bio schon einfach ins Kloster bzw. auch hier ins Naturschutzgebiet Maria Laach. Und es gibt nichts Schöneres, wie man sieht, dass die Tiere sich wohlfühlen und ihren natürlichen Geflogenheiten nachgehen können. Sie können hier im Stroh wühlen, sie können suhlen in ihrer Suhlecke da und haben halt, wie gesagt, viel Bewegungsfreiheit.
Futter für die Tiere baut er auf Ackerflächen rund um das Klostergut an. Aber auch Getreide. Heute erntet er Braugerste für das Klosterbier. Wieder eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Mönchen.
Man hat halt so einen persönlichen Kontakt halt entsprechend zu den Mönchen auch, die auch, sagen wir, am Laden vorbeikommen und meine Landwirtschaft vorbeischauen. Und das ist das Besondere im Vergleich zu anderen Verpächtern.
In seinem kleinen Biosupermarkt auf dem Klostergelände verkauft Michael Ullenbruch inzwischen über 500 selbst hergestellte Bioprodukte. Er ergänzt das Sortiment durch Biowaren aus der Region. Auch die geräucherten Fische des Klosterfischers findet man in den Kühltruhen von Michael Ullenbruch.
Die Eigenvermarktung ist das Nonplusultra letzten Endes, ja, dass man den Zwischenhandel halt ausschalten kann. Man kann den Kunden auch zu einem vernünftigen Preis die Bioprodukte anbieten. Und es geht eigentlich nur aus meiner Sicht heute noch so, weil der Handel doch sehr oft versucht, die Preise zu drücken. Und deshalb ist die Eigenvermarktung das, was man eigentlich tun sollte.
Inzwischen beschäftigt das Klostergut im Laden und in der Landwirtschaft mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Gewinne der Pächter garantieren anteilig auch den Erhalt der jahrhundertealten Klosteranlagen in Maria Laach.
Ich glaube, außer den Glocken ist da alles Bio. In den Klosterbetrieben der Benediktinerabtei Maria Lach bei Andernach. Hat übrigens sehr gewonnen durch den Neubau der Klostergaststätte. Wunderbar, Kaffee und Kuchen mit direktem Blick auf die inzwischen auch schon fast 900 Jahre alte Abteikirche. Rindfleischstreifen mit Sojasauce oder Grünkohl in Kokosmilch. Inzwischen mischen sich auf unseren Tellern ganz unterschiedliche Einflüsse. Für eine gelungene Mischung solcher Einflüsse steht der erste griechischstämmige Sternekoch Deutschlands. Er lebt und arbeitet im Remstal bei Stuttgart und mein Kollege Cüneyt Özerdalı hat mit ihm zusammen gekocht.
In einer malerischen Landschaft, umgeben von Weinbergen, befindet sich das kleine Restaurant von Yannis Malatounis, fast unscheinbar in einem Haus aus den 1950er Jahren. Modern Greek Cuisine, moderne griechische Küche, steht auf einer Tafel am Eingang. Im Inneren fühlt es sich an wie in einem gepflegten Wohn- oder Esszimmer, als hätte man Freunde zum Essen eingeladen. Und das, was der Inhaber Yannis Malatounis auftischt, ist exzellent. Dafür wurde der Koch 2014 zum ersten Mal mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.
War es eine große Freude für uns, natürlich, weil es was Besonderes ist. Und das für uns als Zwei-Mann-Frau-Betrieb ist es natürlich herausragend, einen Stern zu bekommen.
Bei Malatounis wird der bekannte griechische Bauernsalat auch mal mit schwäbischen Rüben garniert und je nachdem auch mit anderen saisonalen Zutaten. Seine Küche beschreibt er so.
Das ist eine mediterrane Küche mit starkem griechischen Einfluss. Wir machen viele traditionelle griechische Gerichte, aber eben neu interpretiert. Vielleicht auch mit regionalen Zutaten, die kombiniert. Für mich ist auch wichtig, dass die Leute sehen, dass griechische Küche auch anders sein kann, wie es normalerweise gibt.
Doch bis zur Sterneküche war es ein langer Weg. Malatounis ist 1963 in Stuttgart geboren. Seine Eltern kamen einst als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland. Malatounis machte sein Abitur, danach eine Kochausbildung, arbeitete in der Spitzengastronomie. Später übernahm er den Gasthof, den er heute besitzt und mit seiner Frau gemeinsam betreibt. Malatounis am Herd in seiner kleinen Küche. Es duftet nach frischem Fisch, Zitrone, Orange, Pfeffer und Estragon. Malatounis brät Sardinen.
Drehen wir sie kurz um. Jetzt haben wir so salzen. Ist schon fertig. Orangenschale drin. Zitronenschale.
Ein einfaches Gericht wird im Handumdrehen zum kulinarischen Erlebnis. Gebratene Sardinen auf Fenchel, Orange, Safranbett. Die eingewanderten Menschen, allen voran die Gastarbeiter, hätten mit ihren Esskulturen die deutsche Küche bereichert. Davon ist Malatounis überzeugt. Mit Urlaubsreisen hätten die Deutschen dann angefangen, immer mehr über den Tellerrand zu schauen, erzählt Malatounis. Seit 8 Jahren hält der Spitzenkoch den Stern. Mittlerweile ist er auch in Griechenland bekannt. Sogar im Dorf, aus dem einst seine Eltern nach Deutschland kamen, würden die Bewohner seine Karriere in den sozialen Medien verfolgen, sagt Malatounis.
An jeder Ecke im Dorf, die sagen, wir sind stolz auf dich, es ist ganz toll, wie du das machst. Und wir folgen dich auf Instagram, wir sehen ja auf Facebook. Und die Gastro-Szene in Griechenland kennt uns natürlich, keine Frage.
Der erste griechischstämmige Sternekoch in Deutschland zu sein, das ist für Yannis Malatounis eine wichtige Bestätigung, dass sein persönliches Konzept für eine moderne griechische Küche aufgegangen ist.
Und natürlich ist ein Michelin-Stern das Allergrößte, was du erreichen kannst. Ja, mehr geht dann eigentlich nicht.
Umgeknickte Bäume, tief zerfurchte Wege. Wenn bei uns im Wald mit schwerem Gerät gearbeitet wird, dann kann man die Spuren noch wochenlang sehen. SR1-Reporterin Friederike Kreutsch konnte jetzt im Odenwald miterleben, wie es bei Bedarf auch mal anders geht. Sie hat Dietmar Gieser und sein Rückepferd Mira beim sogenannten Holzrücken begleitet. Also, wenn das Pferd gefällte Stämme zum nächsten Weg zieht.
Auf, Mira. Hier, hopp. Hier.
Ein kurzer Ruck. Mira beugt sich vor, legt sich in die Ketten und zieht los. Alle Muskeln des riesigen Körpers angespannt. Sie zieht einen mächtigen Kiefernstamm. Es geht um Bäume herum, dann geradeaus über Wurzeln, über Stock und Stein zum Holzlagerplatz. Die Ohren leicht nach hinten gedreht. Mira hört konzentriert auf das, was hinter ihr Dietmar Gieser tut und sagt.
Hier. Mira ist ein Noriker-Pferd, ist eine Kaltblutrasse. Ist 5 Jahre alt.
Und im Wald oder in der Arbeit ist sie hervorragend.
Dietmar Gieser aus Schäfflens im Neckar-Odenwald-Kreis macht das hier mehr oder weniger zum Vergnügen. Er liebt die Arbeit mit dem Rückepferd und hat sofort zugesagt, als ein befreundeter Forstunternehmer ihn neulich um Hilfe bat. In das kleine Naturschutzgebiet bei Wagenschwendt kann und will der mit den schweren Maschinen nicht hinein. Zu empfindlich die Böden, zu morastig der Untergrund. Die riesigen gefällten Kiefern also muss Mira aus dem Gelände herausziehen.
Also dort, wo das Gras hoch ist, das hier nicht, ne? Weil da ist wirklich morastig, ne?
Ja. Ja, ne, am Rand, ich denke, so 400-500 Kilo, die ich schon sage, zieht sie los. Wenn natürlich der Boden oder die Rinde rau ist, dann ist das nicht so. Aber sie geht schon mal dran. Das ist aber nicht immer gut, wenn sie immer so schwer hat.
Nach einer Weile fängt Mira an zu schwitzen. Sichtbar wabert ihr heißer Atem vor der Schnauze. Wenn ein Stamm tatsächlich mal zu lang oder zu schwer ist, wird er halbiert. Hinter dem Pferd kreischt dann die Motorsäge. Mira zuckt nicht mal mit der Wimper bei dem Höllenlärm. Ruhe bewahren, mitdenken, das kann sie als gutes Rückepferd, sagt Gisa.
Ich muss auch ein bisschen Gemüt haben und ein Nervenkostüm, weil ich muss auch ein bisschen auf meine Stimme eingehen oder ein bisschen selber was sehen. Wenn ich jetzt dreimal dasselbe Weg gelaufen bin, drehe ich allein rum, geht sie allein reinlaufen. Jedes Pferd, denke ich, kann das nicht.
Auch der Limbacher Förster Wolfgang Kunzmann ist begeistert von der 900 Kilo schweren Mitarbeiterin. Nicht nur, dass bodenschonend gearbeitet wird, auch die Bäume im Bestand werden nicht beschädigt, wenn Mira eng an ihnen vorbei die Stämme zieht.
Super, perfekt. Wunderbar, keine Schäden an den Bäumen. Ja, das ist perfekt.
Ich kann ja nicht viel machen, das muss sie machen. Ich kann sie nicht schieben oder das macht man im Wald nicht. Wir müssen das zusammen machen. Das Zusammenspiel ist so wichtig, weil die allein kann es nicht, ich allein kann es zweimal nicht.
Dietmar Gieser und sein Kaltblut Mira im Einsatz im Odenwald. Perfektes Beispiel dafür, wie gut Mensch und Tier zusammenarbeiten können. Und das war SWR aktuell aus Religion und Gesellschaft mit Hans-Michael Ehl.